So, wir haben heute einen richtig bunten Blumenstrauß zusammengestellt. Ganz verschiedene Themen. Jetzt geht es um das Land Israel. Um das Heilige Land. Ich habe das hier in Anführungszeichen gesetzt, weil für uns heute natürlich kein Land heilig ist. Aber die Bibel nennt es so. Hesekiel 20, Vers 6, Sacharja 2, Vers 16. Da ist die Rede vom Heiligen Land Israel. Ja, warum das Thema? Was ich so schön finde bei Israel ist, dass wir da ein Stück von dieser Bilderpredigt, die Gott uns gibt in der Bibel, besonders im Alten Testament, heute noch bildhaft erlebbar vor uns haben. Ich meine, das meiste haben wir beschrieben. Es ist Geschichte, passierte Geschichte, erlebte Geschichte. Da ist die Bibel voll von, aber da sehen wir höchstens in Museen noch Artefakte von, die die Geschichte irgendwie plausibel machen und so ein bisschen uns ermöglichen, uns da einzudenken. Aber in Israel hat man ein ganzes Land, wo die meisten Dinge passiert sind, die in der Bibel stehen, wo man heute noch sehen kann, was hat Gott damit verbunden. Damit, wie Israel ist, hat er eine Botschaft verbunden. In der Bibel wird das erklärt und man kann es sich anschauen. Ich bin anderthalb Jahre lang, habe ich in Israel gelebt und das Land sehr lieb gewonnen. Danach habe ich das auch öfter noch mal besucht. Vor ein paar Jahren waren wir als Familie mal da. Wer die Gelegenheit hat, sollte sie nutzen, mal eine Studienreise nach Israel zu machen, das mit eigenen Augen zu sehen, das ist ja viel einprägsamer, als wenn man es in Bildern sieht. Trotzdem bin ich froh, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, uns einfach ein paar Bilder anzugucken. Ja, Gott hat Israel ausgewählt als das verheißene Land, als das Land, wo er sein Volk wohnen lassen wollte. Und ich habe hier einfach mal eine Weltkarte genommen, einfach gegoogelt, World Map, und die hier reinkopiert und dann ein Fadenkreuz gegoogelt und das da drauf gesetzt. Und was meint ihr, das hat funktioniert? Wo das endet? Ich meine, bei Google, bei PowerPoint ist das so, ich habe das jedenfalls so eingestellt, dass der die Sachen direkt zentriert und das Fadenkreuz ist genau in der Mitte und das Fadenkreuz zeigt auf Israel. Und ihr könnt das selber probieren, mit den meisten Weltkarten klappt das, wenn die nicht gerade irgendwie ziemlich verzerrt sind, dann ist Israel irgendwo, steht da im Mittelpunkt. Und das ist kein Zufall. Gott hat sehr bewusst für dieses Land, wo er sein Volk wohnen lassen wollte, eine Position gewählt, wo sie mittendrin waren. Das ist eigentlich komisch, denn Gott hatte ihnen ja gesagt, ich möchte euch absondern aus allen Völkern, ich möchte euch ganz für mich haben. Ihr sollt nichts mit deren Götzen zu tun haben, ihr sollt euch nicht mit dem verunreinigen, was die sonst noch alles machen, ihr sollt ganz für mich da sein. Und da denkt man, da hätte Gott sich doch nicht unbedingt Israel aussuchen müssen, sondern vielleicht Kiribati. Hier ist Kiribati. Ist ja, ich habe Landkarte in Anführungszeichen gesetzt, das ist eigentlich eine Seekarte. Ne? Kiribati ist so ziemlich das Abgelegenste, was man sich vorstellen kann. Das ist mitten im Pazifik. Da ist 5000 Kilometer rundum kein Land, außer winzigen Korallenriffen und so Atollen. Ja? Unbewohnte Inseln. Kiribati. Warum hat Gott sein Volk nicht auf irgendeine Insel geführt wie Kiribati? Da hätten sie sich mit nichts verunreinigen können, da hätten sie mit Nachbarvölkern nichts zu tun gehabt, da wären keine Feinde an sie rangekommen. Das ist hier eine mittelalterliche Karte, ist auch etwas übertrieben dargestellt, natürlich stilisiert. Die wussten damals schon, dass die Kontinente nicht so wie Kleeblätter aussehen, aber die Karte zeigt im Prinzip, aus der sich damals, Jerusalem ist auch geografisch, so eine Art Mittelpunkt der Erde. Und wenn man das mal guckt, diese frühen Reiche, die ziemlich zu Beginn der Menschheitsgeschichte schon eine Rolle spielen, die Reiche im Zweistromland, zu dieser Zeit hier von den Assyrern dominiert, da oben die Hethiter, die Ägypter und da hinten die frühen Kulturen, was später die Griechen wurden, da noch Mykener. Da ging es immer hin und her, wer besitzt Israel? Das lag da ziemlich am Schnittpunkt dieser Mächte. Wenn man das also so mal sieht, das hier ist Asien, das hier ist die afrikanische Einflusssphäre und das seit früher Zeit schon die europäische und am Schnittpunkt, exakt am Schnittpunkt liegt Israel. Das kann man auch festmachen an den Nachkommen Noahs, den Semiten, die hier im Nahen Osten gewohnt haben, Zweistromland bis hinten rüber, den Hamiten, die in Afrika gewohnt haben und den Japhetiten, die mehr Europa und das übrige Asien besiedelt haben, das traf sich da alles um Israel rum. Die hatten zu allen Kontakt. Und die Leute, die in Israel wohnten vorher, die Kanaaniter waren Hamiten, die Philister waren zur Hälfte Hamiten und zur Hälfte Japhetiten und die anderen Völker waren halt Semiten. Ein ganz buntes Gemisch und Einflüsse aus allen anderen Kulturen trafen da zusammen. Und Gott hatte sich gedacht, dass das der ideale Platz ist, wenn man so ein Zeugnis installieren will, was alle kennenlernen. Dann doch am besten mittendrin. Das wäre so schön gewesen. Israel, ein Volk, was seinen Schöpfer und Gott kennt und ein Zeugnis sein kann für alle Völker. Die können alle da vorbeikommen, keiner hat es besonders weit, können sich den Tempel und den Gottesdienst anschauen, können sich anhören, wie dieser eine Gott ist, wer dieser eine Gott ist und können das an Israel lernen. So war das gedacht. Und das hat ja mal ganz kurz auch unter Salomo funktioniert. So maximal 40 Jahre, wahrscheinlich viel weniger. Salomo hat ja auch irgendwann angefangen, dann das Zeugnis sehr zu verunehren, was er hätte geben können. Aber eine Zeit lang war das mal unter Salomo genauso, wie Gott sich das gedacht hat. Ein blühendes Reich, eine funktionierende Ordnung, ein Reich, wo seine Gebote befolgt werden, wo Witwen und Waise versorgt werden, wo es nicht dieses Arm und Reich gibt, was so auseinanderklafft, gerechte Regelungen, ein wunderbarer Tempeldienst und Gottesdienst. So sollte das eigentlich sein. Es sollte nicht irgendwie ein Randsiedler sein, sondern es sollte so aussehen wie die Königin von Sheba, die war da unten irgendwo, wahrscheinlich Südarabien oder Äthiopien, ganz genau weiß das keiner. Aber die hörte da in Israel, das musst du dir mal anschauen, Jerusalem, den Tempel, da siehst du mal, was Hochkultur ist, wenn man einen richtigen Gott hat. Und dann hört die das und kommt dahin und sagt, wow, das ist Gott. Sowas habe ich noch nie gesehen. Da hat man mir nicht mal die Hälfte gesagt. Das war die Idee, die Gott hatte mit diesem Land und diesem Volk. Ja, da sieht man die ganzen Völker, die in der Bibel genannt werden, die sich da so drumherum gruppieren und Israel mittendrin. Und Israel hatte nicht den Auftrag, jetzt hinauszugehen zu den anderen Völkern. Das hier ist im Hafen von Caesarea. Diesen Hafen haben die Römer erst angelegt. Davor gab es da nichts. Da gab es dann erst in Phönizien Häfen oder eben in Jaffa, wo der Jona auch gestartet ist. Das ist eine alte Hafenstadt. Aber sonst gibt es an der ganzen langen Küste in Israel keine Hafenstädte, obwohl sich das angeboten hätte, Hafenanlagen da zu bauen. Aber die Juden, die Israeliten, die waren nie ein Seefahrervolk. Bis heute nicht. Die lassen alle möglichen anderen Länder zur See stechen, beteiligen sich dann daran, bestücken die Schiffe, treiben mächtig Handel, aber fahren nicht selber zur See, erstaunlicherweise. Und Gott hatte das irgendwie so auch gedacht, dass die nicht jetzt wie Missionare heute ausgehen, sondern dass die anderen kommen sollen. Israel sollte so ein fest installiertes Zeugnis sein. Ganz andersrum, als Gott dann der Gemeinde den Auftrag gibt, geht hin, verteilt euch, geht in die ganze Welt, sagt denen, wer ich bin, wie man zu Gott kommt, was das Evangelium ist. Aber damals, der Gedanke mit Israel war genau andersrum, seid ihr hier zu einem Zeugnis und lasst die anderen alle kommen, dass sie an euch sehen, wer ich bin. Ja, das sind solche Ankersteine, die man da am Hafen gefunden hat. Das ist meine Tochter Rommeli, die da drauf sitzt. Aber eben von phönizischen Schiffen, nicht von israelischen. Ja, um eine Vorstellung zu bekommen, Israel so Größe und Verhältnis. Der Vergleich mit Hessen, der bietet sich an. Das ist ja hier euer Nachbarland. Ich habe Thüringen auch mal dazu gesetzt. Ist ein bisschen zu klein für den Flächenvergleich. Aber so sieht Israel daneben aus, ja. Ich benutze den Vergleich jetzt schon seit 20 Jahren. Damals hat er einwohnermäßig exakt gepasst. Heute haben die sich etwas besser vermehrt in Israel. Da sind die Hessen zurückgefallen. Also jetzt hat Israel schon 8 Millionen Einwohner, Hessen immer noch 6, wie schon vor 20 Jahren. Ja. Genau, dass man so eine Vorstellung hat. Und natürlich der ganze Zipfel unten, das ist ja Wüste, ja. Die Negev ist praktisch unbesiedeltes Land, bis auf die kleine Stadt Arad mittendrin und die Stadt Elat unten an der Küste am Roten Meer ist da praktisch nichts, außer so ein paar Kibbutzim in der Wüste. Also 70% dieses Landes sind praktisch unbesiedelt. Die Einwohnerdichte hier, 374, das ist schon deutlich mehr als in Hessen, das sieht viel aus, aber im Prinzip, wenn man das zusammenrechnet auf den Teil, der wirklich bewohnt ist, ist das noch viel höher. Es ist also ein ganz dicht besiedeltes, winziges Land. Das ist hier so das das Relief. Und man muss sagen, in der Bibel wird es ja oft das Land der Zierde genannt und werden da Lobreden drauf gehalten. Gut, da denkt man, das hält jeder auf seine Heimat irgendwie Lobreden und das ist alles relativ. Es gibt viele schöne Länder, aber Israel ist schon auch so für unsere Begriffe ziemlich nett. Ja, du hast diese Küstenebene, da ist immer ein sehr nettes Klima, weil du den Seewind hast. Ja, die ganze flache Ebene an der Küste ist von daher angenehm. Und danach, direkt danach, hast du eigentlich Mittel- bis Hochgebirgslagen. Also das ganze Gebirgsland so 600-800 Meter hoch dazwischen. Und da ist es dann wieder angenehm, weil das Höhenklima ist. Du hast also keine Ecken, die so richtig schlecht zum Wohnen sind. Ja, am Toten Meer und so, klar, da wohnt natürlich auch keiner und in der Wüste. Aber der Teil, der damals in biblischer Zeit schon besiedelt war, gibt ja immer diesen Ausdruck von Dan bis Beerseba, ne, bei Samuel Könige wird er oft verwendet, um ganz Israel auszudrücken. Das war der besiedelte Teil. Und Beerseba, da beginnt die Wüste erst dahinter und dann ist da im Norden. Und alles dazwischen ist bestes Land, um da zu siedeln und zu wohnen. Ja, und dann sieht man da, wo der rote Punkt ist, da ist Jerusalem. An diesem Höhenrelief sieht man, es gibt tiefliegende Städte und hochliegende Städte, Höhenlagen und Tiefenlagen. Und die haben in der Bibel immer da, wo sie erwähnt werden, wo sie so genannt werden, auch moralische Bedeutung, ja. An sich würde man ja sagen, was ist eine Stadt deshalb besser, weil sie höher liegt? Das ist ja Quatsch, ja. Was hat das mit der Höhenlage zu tun? Und trotzdem, wenn Gott das so betont und verwendet, dann bewusst mit dem Gedanken, diese Höhe, die ist ein geistliches Bild. Eine Stadt, die höher liegt, die ist näher bei Gott. Einfach mal, da zieht man hinauf, da bewegt man sich nach oben. Und dieses Hinabbewegen, hinabziehen nach Jericho, hinabziehen in die Städte der Ebene, da wohnt es sich leichter als im Bergland oft, das ist weniger mühsam, aber das ist auch oft ein Beispiel, was Gott benutzt, um zu zeigen, da ist man auch, Sodom und Gomorra zum Beispiel sind die tiefliegendsten Städte, die es gab in dem Land, die waren so schlecht, dass sie heute schon nicht mehr da sind, dass Gott sie schon gerichtet hat, dass sie jetzt am Grunde dieses Salzmeeres liegen, was sich da erstreckt, wo die Städte gewesen sind. Und Jerusalem liegt so auf 800 Metern, sehr hoch. Ja, der eine oder andere kennt den Begriff des fruchtbaren Halbmonds. Wenn man sich so einen Halbmond hier hineingemalt denkt, dann sind das die Gebiete, die in der Antike schon immer höchst fruchtbar waren. Und da sieht man ja den Unterschied, dass Ägypten und Mesopotamien fruchtbar waren, weil da große Flüsse waren. Und das gilt für Israel nicht. Israel war ganz abhängig von regelmäßigen Regenfällen und trotzdem ein sehr fruchtbares Land. Ja, und deshalb ist die Landesnatur ganz anders. Ägypten nennt sich ja selber das Geschenk des Nils. Das ist schon ein Titel, den findet man auf alten Papyrus-Texten und Grabinschriften in den Pyramiden. Geschenk des Nils, weil Ägypten nur da was ist, wo der Nil ist. Also in direkter Umgebung. Ganz Ägypten auch heute noch ist praktisch ein paar Kilometer rechts und links des Nils, der Rest ist Wüste. Da wohnt keiner, da passiert nichts, da ist kein Anbau möglich. Also 95% von Ägypten sind Wüste und nur direkt am Strom Nil spielt sich das Leben ab. Während Israel, obwohl es keinen Fluss hat, der es richtig bewässert, ganz kultivierbar ist, weil Gott da den Regen gibt. Hier sieht man in Nordisrael, da gibt es tatsächlich richtig so viel Wasser, dass auch die Felder mit den Flüssen, die da sind, bewässert werden. Das hier ist der Banias-Fall. Das ist einer der drei Jordan-Quellen, der Banias. Und das hier ist in dem Naturpark Tel Dan. Das ist meine Frau übrigens. Da ist also richtig die Gegend wasserreich. Da gibt es sogar große Sumpfgebiete. Das hier ist das Hula Reserve oder Hula Reservat. Wenn man sieht auf alten Karten, da ist noch so ein kleiner See nördlich vom See Genezareth eingezeichnet. Den haben sie ganz trockengelegt gehabt und dann hat man gesehen, dass damit aber ganz viele Tierarten verschwinden, die es zum Teil auch nirgendwo sonst gibt. Und dann hat man den letzten Rest gerettet und das wieder etwas erweitert und unter Naturschutz gestellt, damit heute in diesem großen Sumpfgebiet da Tiere überleben können, die sonst nirgendwo so richtig diese Bedingungen finden. Das ist auch der nördlichste Papyruswald da oben, den es gibt. Also Wald, weil diese Papyrusstauden richtig 3-4 Meter hoch werden können. Kormoran, ja, das ist eine sehr schöne grüne Gegend. Und es gibt schon einige starke Quellen, wie hier. Das ist ein Gebiet, das heißt Ganhashlosha. Das ist eine 27 Grad warme Quelle. Das ist ein hervorragendes Badegebiet. Das ist also hier etwas angestaut. Da kann man dann überall in diesem Fluss schwimmen, der sich aus der Quelle dann ergibt. Aber der ist nur etwa 10 Kilometer lang, dann mündet der schon im See Genezareth und der bewässert nichts, weil der auch ein starkes Gefälle hat und in einer ganz tiefen Fläche da liegt. Der bewässert gerade noch den letzten Teil der Israel-Ebene. Also es gibt in Israel fast keinen Landbau, der so mit natürlicher Bewässerung funktioniert hat. Und das ist auffällig. Hier sieht man, wie das abgeht. Da oben ist das Hermongebirge und das Wasser, was vom Hermon kommt, Regenwasser, Schmelzwasser, das fließt runter hier in den See Genezareth. Der liegt bei minus 400 Meter, also schon sehr viel tiefer als das Meeresniveau. Das Ganze ist ja hier der Jordangraben, minus 200 Meter. Und da fließt dann der Jordan runter bis ins Tote Meer und da ist der Wasserspiegel so bei minus 400 Meter heute. Und da denkt man, naja, Israel hat doch seinen Fluss, da ist doch der Jordan, der fließt doch mittendurch. Aber dazu muss man sich eben dieses Profil immer vor Augen halten. Ja, so dahinter beginnt die Wüste. Das hier ist der Streifen, der grün und gut bewässert ist, aber eben durch Regen. Und so sieht das Profil aus. Und wenn man das sieht, ist klar, das Wasser vom Jordan, das ist nur zum Anschauen da. Da kann man nichts mit bewässern. Denn ein Fluss, der von minus 200 bis minus 400 Meter fliegt und die Anbauflächen, die sind alle ja, in den Gebirgslagen bei 600 bis 800 Meter und in der Küstenebene eben auf Meeresniveau. Aber ohne Motorpumpen bekommt man das Wasser niemals da hochgefördert. Darum konnte das Wasser des Jordan nie benutzt werden, um irgendwas von Israel zu bewässern. Die ganzen Anbauflächen lagen höher. Und das, was früher da mal bewässert wurde, diese Ebene, die der Lot vor Augen hat, die war natürlich super. Ja? Die wurde wirklich durch den Jordan bewässert. Da waren dann die Städte, die da auch eine Hochkultur etabliert haben, die genau den Kennzeichen entspricht wie Ägypten und wie Mesopotamien, wo die Leute sagen, wir haben ständig Wasser, wir brauchen eigentlich keine Götter, wir machen trotzdem Götzendienst, aber wir sind nicht abhängig vom Regen, so wie Gott Israel das beibringen wollte. Und die waren dann so böse und verdorben, dass Gott sie richten musste und seitdem gibt es auch diese fruchtbare Ebene nicht. Also heute ist, in der Bibel ist danach die Rede vom Dickicht des Jordan, das waren dann so Wald- und Strauchgebiete, aber keine Flächen, die so groß waren, dass man da Felder anlegen konnte. Und das benutzt Gott sehr bewusst, dieses Bild, den Jordan, als Bild des Todes sogar, ja, als Todesfluss, weil er eben kein Leben spendet, weil er das Land nicht bewässert. Er fließt darunter, endet im Toten Meer, ist ein wunderschön anzusehender Fluss, aber kein lebensspendendes Wasser, sondern ein Bild des Todes. Und für Israel war das eben die Lehre, dass sie nicht auf diesen Jordan vertrauen sollten, der ihnen nichts bringt, sondern auf Gott, der den Regen geben möchte. Und Gott erklärt ihnen das, schon bevor sie in das Land kommen. Kann man das in 5. Mose 11 nachlesen. Da kündigt er ihnen an, wie das so sein wird mit dem verheißenen Land, wo er sie hinbringt und auf was sie sich da gefasst machen können, was anders ist. Das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest, wie in einem Krautgarten, sondern das Land, wohin ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, ist ein Land mit Bergen und Tälern, eben ein wildes Profil, nicht flach wie Ägypten. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser, ein Land, auf welches der Herr, dein Gott, Acht hat. Beständig sind seine Augen, die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Und es wird geschehen, wenn ihr fleißig auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele, so werde ich den Regen eures Landes geben zu seiner Zeit und so weiter. Gott macht das von ihrem Gehorsam abhängig, ob er den Regen gibt. Und er sagt, wenn ihr euch diesen Götzen zuwendet, wenn ihr abweicht, anderen Göttern dient, dann werde ich den Himmel verschließen, dann gibt es auch keinen Regen. Und genau so war das in der ganzen Geschichte Israels. Wenn es diese regelmäßigen Regenfälle gibt, den Früh- und den Spätregen, dann ist das ein super fruchtbares Land, wo es überreiche Ernten gibt. Und wir sehen, dass die Ernten so gigantisch ausfallen, dass sie sogar beim Sabbatjahr ein ganzes Jahr lang den Boden ruhen lassen konnten, weil die Ernte davor dann so war, dass sie ausreichte. Und beim Jubeljahr sogar zwei Ernten hintereinander ausfallen lassen konnten, weil davor so viel eingesammelt werden konnte, dass es für zwei Jahre im Voraus reichte. So hatte Gott das vorgesehen und so würde das Land das auch hergeben. Und es passiert aber dann genauso, wie es nicht sein sollte. wo Gott sie vor gewarnt hat, das geschieht. Sie machen sich Götzenbilder. Das hier ist diese Stadt Tel Dan, ganz im Norden. Und in der Bibel finden wir, dass in Bethel und in Dan diese goldenen Kälber aufgestellt wurden durch Jerobeam. Und das goldene Kalb, seht ihr, ist reinmontiert. Das habe ich mit Photoshop da eingefügt. Aber dieses Plateau darunter, das kann man heute noch so besichtigen. Die Stadt Dan ist ausgegraben worden. Und das ist der höchste Platz der Stadt. Und es ist die übereinstimmende Annahme der Archäologen, weil das damals so üblich war, weil man es von anderen Fundorten kennt, dass da auch das Götzenbild gestanden hat, weil das immer am höchsten Platz, wo man das gefunden hat, da waren diese Götzenbilder am höchsten Platz der Stadt aufgestellt. Und da ist ein großes gemauertes Plateau und es liegt sehr nahe, dass das goldene Kalb sich irgendwann mal da befunden hat. Vielleicht ähnlich, wie es hier so retuschiert ist. Gibt es unter den Nichtigkeiten der Nationen Regenspender oder kann der Himmel Regengüsse geben? Bist du es nicht, der Herr, unser Gott? Und wir hoffen auf dich, denn du hast dieses alles gemacht. Die anderen Götter können keinen Regen geben. Gott macht das ja ganz deutlich, wo sie sich treffen, auf dem Berg Karmel, als der Elia dem Volk zuruft, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Eiert nicht immer hin und her, trefft eine Entscheidung. Wenn Baal Gott ist, dann probieren wir das jetzt aus, dann soll er Regen geben. Und wenn der Herr Gott ist, dann wird er das zeigen und dann dient aber auch ihm. Und dann gibt Gott Regen, einen richtigen Dauerregen und zeigt das, was Baal nicht kann. Ich kann den Regen geben. Hier finden wir in 5. Mose 8 die Früchte des Landes aufgezählt, als Gott das Land beschreibt, das gute Land. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen. Ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Das wird hier genannt, die Früchte des Landes. Und dann haben wir auch eine Aufzählung in der Bibel, wo die Früchte Ägyptens genannt werden, nach denen sie sich zurücksehen. Das sind eben Lauch und Zwiebeln und Knoblauch und Gurken und Fisch. Das eine sind alles Sachen, die an Bäumen wachsen, die hoch wachsen, die süß sind, sehr nahrhaft sind. Und diese Sachen in Ägypten, bis auf den Fisch, der auch nahrhaft ist, das sind Sachen, die eigentlich nur dem guten Geschmack dienen, die aber sehr wenig Substanz haben, um sich davon zu ernähren. Gott stellt das so gegenüber, dass er sie ganz reich segnen würde mit Sachen, die sie gar nicht kennen. Und doch jammern sie, dass sie sich zurücksehen nach den Früchten Ägyptens. Das ist hier die Israel-Ebene, die bis heute zu den fruchtbarsten Anbaugebieten der Erde gehört. Und hier das Rote ist der National Water Carrier, so nennt sich ja ein Projekt in Israel, womit das Wasser bis weit in die Wüste geführt wird. Also das Rote sind diese Hauptpipelines, die haben bis zu 6 Meter Durchmesser, riesige Röhren sind da verlegt worden. Und das Blaue, was davon abgeht, was da bis in die Wüste runtergeht, das sind dann kleinere Röhren, die man bis runter, bis sogar nach Elat geführt hat. Also die ganze Wüste kann bewässert werden mit dem Wasser, was die oben bei den Jordanquellen abzapfen. Das ist ingenieurstechnisch gesehen eine ziemliche Leistung, was sie da gemacht haben. Aber ökologisch gesehen eine Katastrophe, weil sie viel mehr Wasser entnehmen, als nachkommt. Und der Wasserspiegel fällt Jahr für Jahr. Also das Konzept Gottes war, dass sie einfach auf seinen Regen vertrauen und dass dieser Regen das Land bewässert. Und heute ist es technisch möglich, das anders zu machen. Aber die Folgen, die sind gravierend. Wir waren 2000 in Israel, da habe ich als Reiseleiter eine Gruppe von 21 Leuten für 2 Wochen begleitet. Und da haben wir eine Tour gemacht und sind an diesem Kai hier oben gestartet mit dem sogenannten Jesusboot. Das ist so also ein Boot, was irgendwie den Fischerbooten aus der Zeit des Herrn nachempfunden ist und Nachbau. Ja, kann man damit über den See eine Tour machen, sehr schön. Und das hier ist 2011, 11 Jahre später. Da sieht man, wie der See in dieser Zeit abgesackt ist. Ja, an dem Kai da oben sind wir losgefahren im Jahr 2000. Und das ist 2011 an der gleichen Stelle der Spiegel des Sees fotografiert. Und jetzt haben wir 2017. Ich war seit 2011 leider nicht mehr da, aber es ist so weitergegangen. Man kann das in den Nachrichten, man kann auf einer Internetseite gucken, da wird der Spiegel aktuell angezeigt und der Verlauf Jahr für Jahr fällt der Wasserspiegel da, wo früher, ich war in Israel 94, 95, diese anderthalb Jahre, da hatten wir wunderschöne Strände, da sind heute, da läufst du, wer weiß wie lange, über verdochten, aufgerissenen Sandboden, bis du mal am Wasser bist. Alles trocken gefallen, also Gegenden, die früher super schön waren mit Sand und Gras bewachsen bis ans Ufer, die sind heute Matschwüsten und der Spiegel ist total zurückgegangen. Und ähnlich der Spiegel vom Toten Meer, was ja davon auch abhängig ist. Der Jordan ist nur noch ein Rinnsal und hier ist die Entwicklung. Ihr seht, das ist hier noch Prognose, das rot gezeichnete. Ich habe es das letzte Mal nachgeguckt, 2015, da war der Spiegel bei minus 428. Ich habe jetzt noch nicht wieder neu geguckt, aber ich denke, es ist so, wie die Prognose da eingezeichnet ist, ist es weitergegangen, dass der Spiegel fällt und fällt. Wenn ihr in alten Karten in der Bibel guckt, was da steht beim Toten Meer als Wasserspiegel, da findet ihr zum Teil minus 360 Meter, minus 390, je nachdem aus welchem Jahr diese Karte ist. Da könnt ihr das schön dran nachvollziehen. Wenn ihr heute eine moderne Karte guckt, da steht da eben minus 430 Meter jetzt aktuell oder so. Ja. Rapide lässt das nach und hier sieht man da oben, das war auch so eine Anlegestelle, die ist gebaut worden für so ein Forschungsboot, was auf dem See gefahren ist, noch vor 20 Jahren. Und jetzt ist da die Anlegestelle und da unten ist das Tote Meer. Ja? Innerhalb dieser kurzen Zeit ist der so dramatisch gesunken, der Wasserspiegel. Das ist hier dieses Forschungsschiff. Ansonsten gibt es da keinen Schiffverkehr, das ist ja eine ganz salzhaltige Lake. Aber was dramatisch ist, dass überall der Boden nachbricht. Da tun sich dann so riesige Löcher auf. Da sind schon an ein paar Stellen ist die Straße da schon drin verschwunden. Es sind auch schon schwere Unfälle passiert, weil das sehr spontan passiert unter Belastung. Ja, da sind schon Reisebusse zweimal drin verschwunden und mussten dann die Leute da wieder rausgeholt werden. Also überall bricht der Boden ein, weil der Wasserspiegel sinkt und dann sich diese Hohlräume auftun, die sonst wassergefüllt sind, wenn der Wasser höher steht, ja. Ja, das kennt ihr ja vom Toten Meer, dass durch diesen hohen Salzgehalt man sehr viel höheren Auftrieb hat und so auf dem Wasser schweben kann. Kann also nicht untergehen darin. Ja, es ist ganz eklig. Und wenn man das Auge bekommt, auch richtig stark ätzend, also auch gar nicht ungefährlich. Man kann da nicht drin tauchen oder so. Ja, hier seht ihr nochmal das Profil und ich glaube, wir haben bei einem Jugendtag mal über den Doppelfluss gesprochen hier. War hier ein Schwacker, der aus dem Tempel kommt, durch den das gesund wird am Ende, das Tote Meer. Hesekiel spricht darüber, Zacharja spricht darüber, dass Gott es schenken wird, dass aus Jerusalem dieser Fluss entspringt, der sich aufteilt ins Mittelmeer und ins Tote Meer und dass dadurch diese salzhaltigen, ätzenden Gewässer, die man heute nicht in die Augen bekommen darf, die tödlich sind für alle Fische, dass die gesund werden und es da wieder wimmeln wird von Fischen, sodass die Fischer an der ganzen Küste, die da benannt wird mit den Orten, ihre Netze wieder ausbreiten werden. Ja, und es gibt, ach, das ist der Doppelfluss, genau, da wird er entspringen und man sieht, der fließt zu beiden Seiten nach unten, die Wasserscheide läuft genau da bei Jerusalem über den Ölberg. Da teilt sich das also nach Ost und West, das Wasser, was da abregnet. Und es gibt tatsächlich heute schon Überlegungen, das vorwegzunehmen, nicht erst auf den Doppelfluss zu warten, sondern ist natürlich gar kein Problem, technisch gesehen, vom Mittelmeer einen Stollen zu bauen. Das wäre ja auch gar nicht so eine riesige Entfernung. Man sieht, das sind hier 70, 80 Kilometer, die man da überwinden müsste. Das ist technisch möglich, sehr teuer, deshalb hat man es noch nicht gemacht. Aber da könnte man einfach das Wasser runterlaufen lassen. Denn das Mittelmeer ist ja bei Null und das Tote Meer bei minus 400. Da kann man also mit sehr einfachen Mitteln ausreichendes Gefälle haben, könnte sogar noch die Wasserkraft nutzen. Das ist alles in diesen Plänen schon so mit überlegt, was man alles machen könnte. Und dann könnte man das wieder volllaufen lassen, theoretisch bis auf Meeresspiegelniveau und hätte durch diese Durchmischung dann auch ein gesundes Wasser wieder. Aber wie gesagt, da Gott da andere Pläne mit hat, denke ich, dass das auch nicht zustande kommen wird. Das ist ein zweiter Plan, der sieht vor, einen Kanal vom Roten Meer nach da oben laufen zu lassen. Der Vorteil wäre, dass er durch unbewohntes Gebiet führt, man den leichter baggern könnte und der wäre natürlich etwas länger dann. Das sind alles so Ideen, wie machen wir das Tote Meer gesund, wie halten wir dieses Absinken des Wasserspiegels auf. Ja, beim Jordan, also weiter im Norden, ist das dramatisch, dieser Abfall des Segenezarets, weil das ja die nationale Süßwasserreserve Israels ist. Und je tiefer der sinkt, desto größer ist die Gefahr der Versalzung, dass also über das Grundwasser Salzwasser vom Mittelmeer nachgezogen wird und der See versalzt und dann wird der Ofen ganz aus für Bewässerung. Dann könnte man das Wasser gar nicht mehr verwenden. Und das ist so die Katastrophe, auf die zusteuern, wenn die Entwicklung jetzt die nächsten Jahre so weitergeht. Ja? Das heißt, es wird irgendwo auch von daher Zeit, dass Gott da eingreift. Diese Sache geht ökologisch gesehen nicht lange mehr gut in Israel. Ja? Das ist ein ganz interessanter Hintergrund. Das, was Gott alles zusagt, gerade dieser Doppelfluss, diese Wasserversorgung, das passt sehr gut zu dem, was Israel im Moment so an Problemen hat, ja? Die gelöst werden müssen irgendwann. Ja, hier ist eine sehr drastisch gestauchten Karte zu sehen, wie groß dieses Gefälle ist, ja, zwischen dem Jordantal und dem Mittelmeer. Es ist interessant vor dem Hintergrund, wie Gott das beschreibt, wie das Volk Israel durch den Jordan zieht. Dieses Bild des Todes, das ist der tiefste Ort, den sie auf ihrer ganzen langen Wanderung durchziehen. Sie kommen ja von der Wüste, gehen dann runter in dieses 400 Meter tiefe Tal. Das ist ziemlich nah am Toten Meer, wo sie da durchziehen. Und damit ja beschrieben, wie die Bundeslade zuerst reingeht. Ja? Der Jordan steht zu dieser Zeit über alle seine Ufer, hat also Hochwasser, die ganze Ebene ist überflutet. Und die fragen sich, wie sollen wir da durchziehen? Und Gott sagt dann, jetzt gehen die Priester mit der Bundeslade da einfach rein. Die gehen einfach ins Wasser und das machen die. Und dann, als die Priester mit der Bundeslade, das ist ja ein Bild des Herrn Jesus, da am tiefsten Punkt der Erde stehen praktisch. Ja? Tiefer geht es nicht. Es gibt keinen anderen Punkt auf der Landfläche, wo man hingehen kann. Der ganzen Erde. Und gerade diesen Punkt sucht Gott sich aus für so ein Bild. Das finde ich Wahnsinn, ja? Da steht die Bundeslade und als die da steht, dann steht er noch 7-mal in der Mitte des Jordans. Und wenn ihr so ein Flussprofil seht, dann ist klar, das ist nicht nur der tiefste Punkt auf dem Land, sondern in der Mitte des Flusses ist auch der tiefste Punkt des Flusses, ja? Tiefer ging es echt nicht. 7-mal steht er in der Mitte des Jordans, am tiefsten Punkt des tiefsten Flusses der Erde, stehen die mit der Bundeslade und da stoppt Gott die Wasser bei Adama. Oder bei Adam steht sogar in unserer Übersetzung jetzt. Das ist nämlich das Gleiche. Da sagt Gott, ab Adam sind diese Wasser des Todes, ein Bild des Gerichts, abgeschnitten, sobald der Jesus diesen tiefsten möglichen Punkt erreicht hat. Da endet das Gericht. Und ab da kannst du trockenen Fußes da durchziehen, wo eigentlich der Tod ist. Weil er den Tod für dich auf sich nimmt, weil er diesen Ort aufsucht, diesen tiefsten möglichen Platz. Darum kannst du, darum kann das ganze Volk jetzt einfach durch den Jordan ziehen, ohne nass zu werden. Und dann, auch der Schluss ist so schön beschrieben, wie die Fußsohlen der Priester sich losreißen, steht da wörtlich. Also es macht gerade noch einmal so schwupps, dann sind sie drüben und dann kommen die Wasser zurück. Ja? Als der Letzte drüben ist, genauso wird das am Ende sein, wenn der Jesus wiederkommt, wie das in Römer 9 steht, wenn die Vielzahl der Nationen eingegangen ist. Ja, wenn der Letzte errettet ist, dann kommt er wieder. Wenn die letzte Fußsohle auf der anderen Seite ist, dann kommt der Jesus wieder. Ja? Dann ist ganz Israel über den Jordan gezogen. Dann ist diese Frucht eingesammelt, möglich, weil er da steht, an dem tiefsten Platz gestanden ist für uns. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Das ist hier eine Olivenpresse. Und zwar ein Modell für den Hausgebrauch. Eine kleine Olivenpresse. Ja? Man sieht hier diesen Trog. Da ist eine Rinne, eine umlaufende. Mit einem kleinen Ausfluss vorne. Ich habe ja keinen Pointer leider.
Der Ausfluss und die Rinne. Und hier wurde ein Schapel gebaut.
Immer eine Lage Olivenmatsch und eine Lage ein Stoffvlies. Und das wurde dann geschichtet zu einem Turm. Und dann wurde mit dem Hebel hier, da wurden schwere Steine dran gehängt, an so Seilen. Und der machte dann richtig Druck und presste dann aus diesen Oliven. Die wurden vorher in der Mühle zum Matsch eben geschreddert und das kam dann da drauf in Lagen und wurde dann ausgepresst zu Olivenöl. Und der hebräische Name ist das gleiche wie der Ortsname Gethsemane. Gethsemane bedeutet Ölkelter oder Ölpresse, würden wir heute sagen. Kelter benutzen wir nur noch für Wein. Im Hebräischen ist das der gleiche Ausdruck, Ölpresse, Weinpresse. Und das ist mal so ein Modell für öffentliche Ölpressen. So Ölpressen, wo jeder hinkommt mit seinen Oliven, um da zu pressen. Sowas war im Garten Gethsemane. Der Ort hieß so, weil da eine öffentliche Ölpresse war, wo man seine Ernte hinbringen konnte, um sie da zu pressen. Und da kamen dann solche Wackermänner dran. Und das ist ein schönes Bild, oder ein trauriges Bild dafür, wofür Gethsemane steht. Das war der Ort, wo der Jesus gepresst wurde. Gepresst wie mit solchen Steinen, wo er richtig unter Druck gestanden hat, wo er wusste, was vor ihm steht, wo er das ganz klar gesehen hat, mit Gott darüber gesprochen hat, dass dieser Weg jetzt auf ihn wartet, unmittelbar, wenige Stunden später schon beginnen würde. Das ist Gethsemane. Ausgestellt sind die hier in Banyas. Das ist das biblische Caesarea Philippi. Aber mich hat der Stein sehr stark erinnert daran, was Gethsemane bedeutet. Ölpresse. Ja, hier haben wir so eine Karte, wie sie in vielen Bibeln auch drin ist. Die Verteilung des Landes unter die Stämme. Kann man auch sehr viele Sachen heute noch gut nachvollziehen, weil viele Orte bekannt sind in ihrer Lage. Gott verbindet da sehr viele schöne Bilder mit. Zum einen sieht man, dass das, was Jakob schon über seine Söhne sagt, sich so exakt erfüllt, ja, dass die genauso sich entwickeln, die Stämme, wie Jakob das voraussagt. Dann sehen wir hier, dass drei Stämme gar nicht in dem Land sind, was Gott ihnen geben will. Die Stämme östlich des Jordan, das hatte Gott ihnen gar nicht zugesagt. Das gehört nicht zum verheißenen Land, nicht zu den Grenzen, die Gott vorher auch angegeben hat. Aber die haben sich das erbeten, die haben gesagt, das ist doch ganz okay hier, wir haben große Herden und wir sehen, das Land ist geeignet dafür, können wir nicht einfach hier bleiben? Und Gott gesteht ihnen das zu. Sie haben das selber so gewählt und Gott gewährt ihnen das. Und wir sehen, dass die drei aber auch die ersten sind, die später, als die Feinde kommen, besetzt werden, weggeführt werden, erobert werden. Dann gibt es sehr schöne Regelungen, die verhindert haben, dass in Israel, wie in allen anderen Ländern, das so ist, dass am Ende ganz wenige Reiche alles besitzen, dass eben ein Erbteil nicht verkauft werden durfte, sondern nur für die Dauer bis zum nächsten Jubeljahr verpachtet werden konnte und danach wieder an seinen Besitzer zurückgegeben werden musste. Dadurch blieb es in der Familie. Jedenfalls wäre es so gewesen, wenn Israel sich daran gehalten hätte, was leider auch nicht der Fall war. Aber wenn wir so eine Regelung gehabt hätten hier in Deutschland, dann gäbe es heute keine riesige Großgrundbesitzeranwesen. Dann gäbe es nach wie vor, auch nach Jahrhunderten irgendwie, wenn die Familien an ihrem Ort geblieben wären, Parzellen, die einfach unveräußerlich sind, weil sie nach spätestens 25 Jahren wieder zurück an die Familie gehen. So können Familien nicht dauerhaft verarmen. Es kann immer sein, dass einer es einfach nicht drauf hat und das Ganze den Betrieb oder seine Landwirtschaft vor die Wand fährt und dann tatsächlich verarmt, aber spätestens die nächste Generation hat dann wieder die Chance, das zurückzubekommen und wieder neu anzufangen. Eine sehr weise Regelung und auch sehr ausgeglichen. Keiner hat einen Nachteil dadurch. Es wird erklärt in der Bibel, wenn du ein Land kaufst, kaufst du eine bestimmte Anzahl Ernten eigentlich. Du hast eine vereinbarte Pacht. Wenn dein Land jetzt bis zum nächsten Jubeljahr sind es noch 10 Jahre, dann bekommst du halt dafür oder 12,5 Jahre, um es einfacher zu machen, ist das nur noch halb so viel wert. Dann sind es 12,5 Jahre, kann ich da wirtschaften und dann ist klar, kriegst du das Stück zurück. So ist das geregelt. Dadurch sinken die Preise immer bis zum Jubeljahr und das wäre eine super Idee gewesen, die beste Idee überhaupt, arm und reich in die Waage zu bringen. Leider hat der Mensch, leider hat der Jude, der Israelit das nie wirklich ausprobiert, ob das nicht die ideale Regelung tatsächlich gewesen wäre. Es hätte funktioniert. Und das erleben wir in der Zukunft auch im tausendjährigen Reich, nicht nur in Israel, sondern ich denke auf der ganzen Erde, dass Gott solche Regelungen, die er im Gesetz schon gezeigt hat, tatsächlich recht werden lässt. Ja, hier haben wir so einen Vorschatten im Buch Josua. Da seht ihr, das ist so eine exakte Beschreibung der Grenze, dass die hinabsteigt zum Ende des Berges, welcher vor dem Tal des Sohnes Hinnom in der Talebene der Rephaim gegen Norden liegt und dann wird die Quelle in Rogel genannt. Das lässt sich auf der Landkarte heute exakt nachvollziehen, wie der Grenzverlauf war. Und er geht tatsächlich genau über den Tempelberg, durch den Tempel durch. Und da hatte Gott vorher schon gesagt von Benjamin, dass er zwischen seinen Schultern wohnen will. Steht schon im 5. Buch Mose, wo noch keiner wusste, wo der Tempel überhaupt hin soll. Das hat Gott dafür, der ist viel später gezeigt. Und es ist tatsächlich so, dass das Allerheiligste auf der Seite Benjamins ist und das Heiligtum und der größte Teil des Tempels auch auf der Seite Judas. Der Tempel steht genau auf der Grenze. Und Gott wohnt, wenn man das sich anguckt, da sind da zwei Hügel, rechts und links davon noch, wo zwischen der Tempel wohnt, als ob Gott zwischen den Schultern. Das ist eine bildhafte Beschreibung, aber sie ist jedenfalls mit dem viel später entstandenen Grenzverlauf und dem Auffinden des Platzes durch David wahr geworden. Das ist ein Modell von Jerusalem, dem Tempel. Das ist ein archäologisches Modell vom Tempelberg. Da würde Roger jetzt anfangen von zu schwärmen, was man da alles noch finden könnte in diesen Kammern und Gängen in diesem Berg. Der ist durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Und bis heute ist es streng verboten, da irgendwie die Forschung voranzutreiben, obwohl da sicher noch vieles zu entdecken wäre. Das ist hier das, der Teil, der heute zu sehen ist. Diese erste rote Linie, ja, die Klagemauer, wo die Juden heute beten. Dann gibt es hier einen Teil, den man als Mann heute betreten darf, die Synagoge an der Klagemauer. Und dann gibt es hier einen Gang, da sind wir 2000 mit der Gruppe noch durchgegangen. Heute ist der gesperrt. Im gleichen Jahr, im Oktober, ist der Ariel Sharon, der damalige Ministerpräsident, da mit einer Delegation durchgezogen. Und das hat so eine riesen Krawalle ausgelöst, dass seitdem der Tunnel für die Öffentlichkeit und auch für die Forschung wieder ganz gesperrt ist. Da kommt man so hinten bei der Via Dolorosa dann raus. Und der Tunnel, der ist super spannend. Da geht man an den Fundamenten des alten Tempels entlang. Die sind dann freigelegt. Da kann man runtergucken, 20 Meter an dieser Wand und hochgucken. 20 Meter überall diese riesigen Felsblöcke. Eine ganz verrückte Umgebung. Da würde jetzt oberirdisch gesehen dann die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom heute stehen. Und zu Davids Zeit war das eben ein Dreschplatz, eine Tenne, oberhalb der Stadt gelegen. Da unten sehen wir die alte Davidstadt und dann da oben diesen freien Dreschplatz. Und dann wird da später der Tempel gebaut. So ungefähr sah Jerusalem dann zur Zeit Salomos aus, wo da hinten schon der Tempel steht. Zur Zeit unter den Assyrern war das kleine Juda sowas wie eine absolute Insel. Alles andere war unterworfen und nur Juda leistete noch Widerstand. Das ist der Hintergrund von der Geschichte Hiskias, der da ja auf Gott vertraut und errettet wird. Und ganz besonders hervorgehoben wird in der Geschichte Hiskias Leistung, als er die Wasserquelle verlegt, als er den Tunnel baut. Und der ist heute auch zu besichtigen und das ist ein totales Highlight. Also wenn es irgendwie schafft, den Hiskia-Tunnel zu gehen, ja, das ist so eine Situation ähnlich wie ganz Gallien, ne? Alles andere ist wirklich besetzt und unterworfen und dieses winzige Juda, am Ende ja nur noch die Stadt Jerusalem fast, leistet dem gewaltigen Assyrerreich Widerstand, ja, und kommt damit durch. Da geht man in die Osthälfte Jerusalems, das ist eine arabische, dörflich geprägte Ecke. Und da ist ganz unscheinbar, heute ist da wenigstens ein Schild von der Tourismusbehörde. Als ich das erste Mal da war, 94, war da gar nicht zu sehen. Da konnte man das in einem Reiseführer nachlesen, dass es da irgendwo was gibt, musste es aber suchen. Und dann lungerten da so arabische Jugendliche, die haben dann Kerzen verkauft, weil der Tunnel gar nicht beleuchtet ist. Ne? Und dann konnte man da mit einer Kerze durchgehen. Das ist so ein Tunnel, der hat je nachdem wie viel Wasser, ich habe das einmal erlebt, da war das so brusthoch, ja. 900 Meter lang, so eng, dass man gerade so noch durchpasst, ja, geht er da bis in die Stadt, bis unter Jerusalem. Und den hat Hiskia damals gebaut. Und das ist total verrückt, das nachzuvollziehen, wie das damals möglich war. Ja, ohne Geräte zum exakten Navigieren. Die haben von zwei Seiten angefangen, sich genau in der Mitte getroffen. Ja, und konnten unterirdisch sich nicht, mussten das also planen an einem Modell. Naja. Hier sieht man, was das Problem von der Stadt Jerusalem ist. Die hatten damals schon diese Befestigung über der Quelle. Die floss dann hier außen entlang zum Teich Siloa. Und das hat später dann eben Hiskia komplett in die Stadt hinein verlegt, unterirdisch durch diesen Hiskia-Tunnel, ja, dass der Feind nicht an die Wasserleitung ran konnte. Da oben ist die Gihon-Quelle und da unten ist der Teich Siloa. Und das ist der Verlauf von dem Hiskia-Tunnel. Also wirklich ein Tunnel, der unter der Stadt durchläuft, in 80 Meter Tiefe etwa maximal. Da kommt man an einer Stelle vorbei, das nennt sich Wornschaft. Da sieht man die Stelle, wo der Joab damals rein ist, ja? Den alten Schacht, den die von der Stadt zur Quelle runtergehauen haben, wo die Leute von der Stadt ihr Wasser geholt haben. Und als David die Stadt einnimmt, da sagt er ja, dass er den Mann zum Oberbefehlshaber seines ganzen Heeres macht, der es als erster schafft, durch diese Quelle da heimlich in die Stadt zu kommen und in einem Handstreich da in die Tore zu öffnen und die Armee reinzulassen. Und der Joab mit seinen verrückten Kämpfern, der macht das tatsächlich. Die schaffen das wie Free-Climber durch diesen Schacht, der eigentlich da ist, um da einmal runterzulassen, nicht um da runterzusteigen. Aber die haben es geschafft, da hochzuklettern und in die Stadt zu gelangen auf diesem Weg. Und hier kann man sehen, was der für einen Verlauf hat. Ich meine, wenn das jetzt eine schnurgerade Strecke wäre, dann wäre es ja irgendwie noch einfacher, sich vorzustellen, dass man da einfach nur schön Kurs halten muss und dann trifft man sich. Aber das war es nicht, sondern aufgrund der Geländegegebenheiten läuft er hier in einer wilden Schlangenlinie. Und da haben die sich getroffen hier, ja. Treffpunkt. Hier sind die Trupps von Arbeiten aufeinander getroffen, die von beiden Seiten begonnen haben. Unter der Erde. Und das ist so exakt, dass du da nicht mal einen Versprung siehst. Du kommst an der Stelle vorbei und siehst, das ist ganz glatt gelaufen, ja. Und das um diese Zeit ohne jede technische Unterstützung, ja, mit Hacke und Schaufel. Einfach wunderschön, dass man heute noch so ein paar Sachen so begehen kann, wie sie seitdem sind. Ja, da hat sich nichts verändert. Du gehst durch diesen Tunnel und weißt, zur Zeit Hiskias wurde hier gepickelt und seitdem fließt da Wasser durch. Das Ding ist nirgendwo eingestürzt. Ja. Also das ist die Entwicklung von Jerusalem so durch die Jahrhunderte. Ja. Die Davidstadt, die war ganz klein und lag außerhalb der heutigen Altstadt. Das ist hier, das waren die Stadtmauern von Tel Dan im Norden. Die sind bemerkenswert, weil die schon zur Zeit Josuas so standen. Ja, das sind die ältesten gut erhaltenen Mauern in Israel. Und wenn man gesehen hat, sind die ohne Mörtel gebaut, ja, nur durch Verkeilen von Steinen. Das sind also zwischen die großen Steine kleine Steine eingeschlagen. Und das Ganze ist so gemacht, dass es so gut wie erdbebensicher ist. Ja, bei dem Erdbeben wird die mal so ein bisschen durchbewegt, dann rütteln die sich alle nochmal neu fest. Danach steht die Mauer immer noch, ja. Und die hat schon so viele Erdbeben ausgehalten und jedes Mal verkantet sie sich einfach neu und bleibt stehen. Ja? Das ist diese Festung, die schon im ersten Buch Samuel die Bergfeste genannt wird, wo der David sich mit seinen Männern hin zurückzieht am Toten Meer, Masada. So hieß das später dann unter den Zeloten. Der Herodes hat einen großen Palast gebaut, später haben die jüdischen Widerstandskämpfer sich da festgesetzt. Das ist also eine Festung, die war umgeben von einer 1,3 Kilometer langen Mauer mit 38 Wachtürmen, sehr gut zu verteidigen. Und die Römer haben da sehr lange gebraucht, bis sie schließlich mit einer Rampe, die sie da hochgebaut haben, das Ganze erstürmen konnten. Es gab Vorratslager, es gab 12 Zisternen, riesige Becken mit 4 Millionen Liter Wasser. Die hätten also die Belagerung noch lange aushalten können, aber die Römer hätten sie halt durch einen Angriff beendet. Und um dem zu entgehen, haben da über 900 Leute gemeinsam Selbstmord gemacht, sich gegenseitig umgebracht, um den Römern nicht in die Hände zu fallen. So sieht man heute noch diese Grundrisse der Römerlager von Masada aus. Da ist also nichts rekonstruiert, sondern im Wüstensand, wenn da keine Erosion ist, keine Regenfälle sind, da bleiben die Steine einfach so liegen, wie man sie liegen lässt. Ja? Und das finde ich auch cool. Da siehst du heute noch, wie so ein Römerlager organisiert war. Ja? Wie so ein Eingangsbereich und da hinten der Teil, wo die Obersten da ihren Bereich hatten. Und hier ist diese Rampe, die Römer gebaut haben, in der Wüste auch bis heute so erhalten, ja, kannst du hoch und runter laufen. Auch verrückt, über diese steile Rampe haben die ihre Belagerungstürme tatsächlich bis an die Mauer oben rangekriegt, ja. Und dann haben die den ersten Tag angefangen, da die Mauern zu bearbeiten. Und dann am nächsten Tag gab es keinen Widerstand mehr. Da sind die reingegangen und alle waren tot. Weil sie wussten, dass sie nicht einen Tag länger würden aushalten können gegen diesen Ansturm. Ja, das sind so Juden, wie man sie heute in Israel sieht. Orthodoxe. In dieser Kleidung ultraorthodoxe. Und hier ist ein Buch, das hat ein Journalist geschrieben, ist vor 3 Jahren erschienen. Das heißt Der Esel des Messias. Und er äußert sich total kritisch und polemisch über diese ultraorthodoxen Juden. Das ist ja in Israel eine total gespaltene Gesellschaft. Ja, ein großer Teil, der lebt ganz normal, wie wir hier im Westen, säkular, will mit Gott nichts zu tun haben, will das Leben genießen, ist völlig ohne Religion, aber Juden, Israelis. Und der andere Teil, das sind eben Orthodoxe, völlig weltabgewandt und die lehnen den Staat Israel komplett ab, leben aber da, nutzen den Schutz des Staates, nutzen alle Vorrechte, die er ihnen gewährt, aber sagen, der Staat Israel ist sowas wie der Esel des Messias, also etwas Unreines, ja, aber selbst der Messias nimmt sich einen Esel irgendwann, um in Jerusalem einzureiten und so brauchen wir heute diesen Staat, um das vorzubereiten, was der Messias tun wird. Die sagen also, alles hier ist verunreinigt und muss weg, aber erst durch den Messias. Und es hat eine Berechtigung, weil der Messias sich das zunutze macht. Ja? Und das ist natürlich, dass die sich gegenseitig so betrachten, ja, sich gegenseitig so ablehnen. Eine ganz komische Situation in so einem Staat, wo 2 große Gruppen so sich überhaupt nicht riechen können. Ja? Die verweigern den Wehrdienst, die haben alle sehr viele Kinder, die sehr stark staatlich unterstützt werden. Und über die kommen auch die ganzen Subventionen nach Israel. Ja, es gibt viele Juden, die außerhalb wohnen, besonders die amerikanischen Juden. Die möchten, dass solche Juden in Israel leben und diesen ganzen Ritus am Laufen halten. Ja, und das fördern die. Die anderen, für die sind das Leute, naja, die braucht man heute, um das Ganze zu verteidigen und wirtschaftlich am Leben zu halten, die säkularen Israelis. Aber was denen wichtig ist, ist, dass da solche Orthodoxen sind, die darauf achten, dass die ganzen religiösen Traditionen weiterleben. Und weil über die das Geld kommt, ja, sind die so eine Art Leute, gegen die man auch nichts machen kann. Die haben politisch sehr viel Einfluss und Macht und so sieht das heute in Israel aus. Das ist hier ein Bild von den Mauern von Megiddo. Das wird nochmal ganz interessant in der Endzeit, ja. Das biblische Hamagedon, das heißt nichts anderes als Berg von Megiddo auf Hebräisch, ja, das ist das Gleiche. Und man sieht hier an der Karte, dass das der einzige Punkt ist, wo man richtig her kann. Das ist also dieses Karmelgebirge links, dann unten das Bergland von Samaria und oben das Bergland von Galiläa, diese braun eingefärbten Gebirgszüge. Ja. Das sind also, die sind mit sehr steilen Hängen und alle Straßen. Und wenn man mit einem Heer unterwegs ist, dann geht es immer über Megiddo. Deshalb, das ist an so einem Schnittpunkt von Nord nach Süd und von Ost nach West, kommt man nur an Megiddo vorbei. Wenn man sich diese Mauern anguckt, das ist eine ganz interessante Sache, das finden wir im Nehemia berichtet, 3 Lagen von Quadersteine und 1 Lage von Holz. Das ist erdbebensicheres Bauen. Diese Holzlage ist halt in der Lage, solche Spannungen und Erdstöße abzufedern, aufzunehmen, die Energie zu absorbieren. Die Steine sind spröde, der Mörtel, das würde alles springen und wegplatzen, aber wenn da solche Balkenschichten zwischen sind, dann ist das erdbebensicher. Und so hat man damals gebaut. Das war eine Vorschrift, die Gott gegeben hat beim Tempelbau schon. Und Salomo hat dann auch seine Städte so gebaut. Und die Mauern stehen heute noch. Die anderen sind platt. Die Mauern, die nach dieser Vorschrift Gottes gebaut sind, das konnte wahrscheinlich damals noch kein Ingenieur so durchschauen. Warum diese Balken dazwischen? Ja, eine Mauer ist doch stabil, wenn Stein ist. Jetzt sollen wir da Balken einziehen, alle 3 Lagen. Wie komisch. Aber wenn Gott das so gesagt hat, und dann hat Salomo in diesen Festungsstädten, die er gebaut hat, und Megiddo gehört dazu, dieses Konzept befolgt, was Gott für den Tempel gegeben hat, und die Mauern, die stehen noch. Das war ein kleiner Rundblick über Israel. Und ich finde, es ist einfach genial, dass Gott an so vielen Stellen zeigt, wie verlässlich die Bibel ist, dass das, was da beschrieben wird, heute noch so aufzufinden ist, obwohl es Texte sind, die Jahrtausende alt sind zum Teil. Und ich finde genial, dass Gott mit Israel noch eine Zukunft hat. Ja? dass wir zu den Leuten gehören dürfen, den wenigen Leuten heute, die einfach den Blick dafür haben, die Geschichte geht da weiter. Ja? Da, wo sie aufgehört hat, knüpft Gott wieder an und bringt das Ganze zum Abschluss. Und wir werden es miterleben.